Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast. Jonas, was war am 1. Mai 2017, also fast auf den Tag genau vor 5 Jahren?
Ich ziemlich sicher betrunken, weil 1. Mai.
Richtig, und an dem Tag haben wir tatsächlich unsere allererste Gegenpressing-Folge hochgeladen. Das heißt, wir sind jetzt 5 Jahre alt.
Oh, kommen wir fast in die Schule schon, ne?
Kommen wir fast in die Schule, und du wirst es nicht glauben, aber ich kann sogar bestätigen, dass du auf jeden Fall betrunken warst, weil da warst du nämlich bei mir.
Ja.
Ja, haben wir das auch.
Das Rätsel auch gelöst, puh.
Ich habe natürlich nachgeschaut, weil es ja so ein besonderer Tag ist, wer denn am 1. Mai denn so Geburtstag hat, also noch mit uns. Und ich würde daraus eine kleine Mini-Ausgabe Kicken, Wohnen, Bier trinken machen. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal in die Spieler-Edition. Und zwar haben am 1. Mai außerdem mit dem großartigen Gegenpressing noch Geburtstag Oliver Neuville, Alexander Chleb und Leonardo Bonucci. Kicken, wohnen, Bier trinken.
Also mit Bonucci auf gar keinen Fall kicken. Das ist safe. Ja, kicken würde ich mit Alex Chleb.
Nachvollziehbar?
Jetzt natürlich die Frage, was macht man mit Bonucci am liebsten?
Was macht man mit Bonucci am Tresen, ist die Frage.
Nee, ich glaube, das ist gut. Mit Bonucci Bier trinken und mit Olli Neuville wohnen.
Ja, würde ich, glaube ich, auch so machen. Neuville ist bei mir dann immer auch wieder so ein Kandidat, wo ich denke, der lässt mich in Ruhe.
Ja.
Der hält die Klappe zu Hause. Dir kannst du ja mal sagen, also wenn ich mein Geschirr stehen lasse, kann ich auch sagen, hey, räum mal dein Geschirr weg, ja? Und ich glaube, er macht es dann auch.
Ja, ja, und wenn du Bonucci zum Trinken mit heimbringst, sowieso.
Genau. Gut, das war die Spieler-Edition. Außerdem am 1. Mai Geburtstag, jetzt kommen wir zur Funktionärs-Edition. Außerdem am 1. Mai Geburtstag mit dem Gegenpressing-Podcast haben Olaf Thon, Joe Zinnbauer und Oliver Bierhoff.
Wow.
Kicken, wohnen, Bier trinken. Olaf Thon, Joe Zinnbauer, Oliver Bierhoff.
Ja. Kicken. Am ehesten mit Olaf Thon. Tja. Bier trinken mit Bierhoff. Ist ja im Namen schon enthalten. Das ist
ein guter Punkt. Ja.
Mit Joe Zinnbauer.
Ja, das Ding ist, also wenn wir nach Ausschlussverfahren gehen, mir persönlich fällt kein Szenario ein, in dem mir Olli Bierhoff nicht auf den Sack gehen würde.
Genau.
Deswegen ist das Biertrinken wahrscheinlich das Beste, weil da ist man ihn am ehesten dann wieder los.
Ja.
Also so, weil das ist dann so eine einmalige Sache. Kicken machst du mit dem öfter und wohnen ja sowieso. Von daher kann ich es absolut nachvollziehen. Ja, wunderbar. Zu unserer neuen heimlichen Lieblingsrubrik Kicken, Wohnen, Bier trinken habe ich übrigens auch von einem Hörer, ich glaube jetzt auch schon ein längerer Hörer, der uns gerne nochmal schreibt. Viele Grüße an den Instagram-User Babelshopper, der uns gerne mal schreibt.
Grüße.
Und da gab es anscheinend, wie man den Nachrichten vernimmt, gab es da mit der Freundin ein bisschen Ärger, weil mit Kicken, Wohnen, Bier trinken waren sie sich, glaube ich, nicht ganz so einig. Also an der Stelle lasst euch da von uns nicht beeinflussen und auch nicht von Olaf Thon und auch nicht von Olli Bierhoff.
Nee, da ist ja jeder hat ja auch eine andere Frustrations ein anderes Frustrationslevel.
Das ist
da
so.
Können die Antworten ja auch mal anders ausfallen.
Und als ich das so zusammengestellt habe, jetzt diese Geburtstags-Sonderedition Kicken, Wohnen, Bier trinken, da ist mir da nochmal so eingefallen, vielleicht wäre es mal spannend zu wissen, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer sich entscheiden müssten, jetzt gibt's da nur zwei, aber jetzt bei uns beiden, Kicken, Wohnen oder Bier trinken.
Würde mir super schwer fallen.
Ja, super schwer fallen. Also bei dir wüsste ich auf jeden Fall Bier trinken. Also jetzt für mich persönlich.
Ja.
Weil da weiß ich, was ich habe. Da gehe ich auf Nummer sicher. Kicken, wir haben zweimal, glaube ich, erst zusammen gekickt oder so.
Ja, stimmt.
Und gewohnt nicht, aber so halb.
Sowas Ähnliches.
Sowas Ähnliches. Ja, ja, aber nee, da würde ich auf jeden Fall die safe Nummer mit Bier trinken gehen.
Ja, aber da, das würde mich auch mal interessieren.
Ja, also falls ihr euch da draußen bemüßigt fühlt, schreibt uns gern über WhatsApp, wie immer in den Shownotes, könnt ihr klicken und seid direkt im Chat drin oder E-Mail oder Twitter oder Instagram oder was ihr wollt. Wäre mal spannend zu wissen, vielleicht kommen da die eine oder andere Überraschung auf. Ich habe da schon so eine Idee, aber kann ich jetzt noch nicht verraten. Ja, und apropos Post von Lesern, wollte ich gerade sagen, Post von Hörerinnen und Hörern. Heute ist mal wieder soweit. Eine neue Kategorie, die aber noch nicht oft zum Einsatz kam.
Ich bin der Meinung, da sollte man schon mal Stellung zu nehmen und dazu was sagen.
Freunde der Sonne, Post von WhatsApp. Und die erste Nachricht kommt vom André. Vielen Dank dafür. Und zwar geht's anschließend an unsere kleine Sonderfolge Gegenpressing debattiert. Da hatten wir auch darüber gesprochen, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll Playoffs in der Bundesliga wären. Und dazu eine Nachricht vom André.
Vielen Dank für eure Debatte. Ich könnte den Playoffs direkt etwas abgewinnen. Allerdings sollte Europokal und Champions League normal über die Ligarunde vergeben werden und nur die Meisterschale in der Extrarunde ermittelt werden. Wenn ich sehe, wie viele Spiele in England gespielt werden, können diese 6 Spiele auch mehr gespielt werden. Warum nicht? Es wird am Saisonende definitiv spannend werden und vielleicht würde mal nicht Bayern München deutscher Meister werden.
Ja, was meinst du?
Ist zumindest ein spannender Ansatz.
Fand ich auch noch gut. Also das so zu trennen, finde ich gut.
Ja, ja, also die Frage, die sich mir stellt, also wie macht man dann die Aufteilung, wenn man nur die Meisterschaft, also macht dann nur der Erste, also geht ja eigentlich nur, wenn nur die ersten 4 das untereinander ausspielen, weil die ja auch fix für die Champions League qualifiziert sind, weil wenn du jetzt irgendwie noch den 5. und 6. oder so mit dazu holst, dann hinkt das ja schon wieder so ein bisschen, wenn du die Europapokalplätze anders vergibst. Naja, es wäre ein bisschen schräg, wenn der 6. noch Meister wird, aber trotzdem halt nur Euroleague spielt.
Das stimmt, aber das finde ich in dem Fall eigentlich okay, weil dann hast du zumindest dieses eine Argument, das wir auch sicherlich, ich ja nicht, weil ich war für Playoffs, fand's ja geil. Aber dieses Argument, das natürlich oft kommt, von wegen, naja, wenn es Playoffs gibt, dann werden Mannschaften, die eine gute Saison spielen, werden dafür nicht belohnt, weil sie dann vielleicht in Playoffs irgendwie unglücklich rausfliegen. Und das hast du ja zumindest zum Teil eigentlich dadurch aufgefangen, weil du sagst, Platz 1 und 2 kommt Champions League, Platz 3, 4 oder in Deutschland die ersten 4 Champions League, 5, 6 Europa League und dann noch, was halt da sonst jetzt gerade noch so gibt. Und dann dürfen aber die ersten 8 spielen dann aber Playoffs. Das fänd ich gar nicht schlecht, weil dann hast du dieses Argument, ja, die Saison ist dann nichts wert, die du gespielt hast, die zieht nicht. Du hast einen Anreiz, bis zum Schluss dir quasi einen guten Playoff-Platz zu erspielen, weil du dadurch ja auch Europapokalplätze kriegst und zwar bessere Wettbewerbe. Und dann wird eben diese Meisterschaft dann noch dadurch da ausgespielt. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das dazu führt, dass die Meisterschaft irgendwie entwertet wird.
Das ist ein Punkt, den wollte ich jetzt als nächstes anbringen. Finde ich schon, dass die entwertet wird. Und wenn man sich die Playoffs, die es schon gibt, anguckt, da, also aktuell, da gibt es ja oft halt die Unterscheidung, dass du ja auch mindestens mal zum Start der Playoffs so weit bist, dass du halt Champions League, Euroleague und Meisterschaft noch ausspielst. Sprich, da hättest du dir ja auch schon nach Ende der Saison deinen Europapokalplatz gesichert. Es würde nur noch drum gehen, ob jetzt Champions League oder Euroleague oder so. Wäre für mich in dem Modell ja im Prinzip das Gleiche.
Naja, das wirst du ja aber immer haben, egal was du machst, dass du in der Liga, wenn du normale Liga spielst, auch, dass es sein kann, je nachdem, wie die Saison verläuft, dass es halt so wie dieses Jahr irgendwie eigentlich nur noch darum geht, wer kommt in die Relegation und wer kommt in die Euroleague und wer dafür Champions League. Also das ist jetzt auch nicht so, dass da bis zum Schluss überall Mordspannung drin ist.
Nee, genau. Und deswegen überlege ich gerade, ob das für mich dann quasi den Benefit wert wäre, dass die Meisterschaft zum Schluss nochmal separat in den Playoffs ausgespielt wird. Oder ob das Argument, was du ja eben schon gebracht hast, was ich auch im Kopf hatte, dass die Meisterschale dadurch so ein bisschen entwertet wird, wenn Beispiel, also für mich ist da das Totschlagargument, dass der Meister im Zweifel halt nicht Champions League spielt, also im alten romantischen Cup der Landesmeister, weiß ich nicht, welches Argument gerade da für mich überwiegt.
Ja, aber auf der anderen Seite, schau doch mal, wie es heute ist, wenn wir ein Ligasystem haben, angenommen, also dann, das würde, müsste im Umkehrschluss bedeuten, dass alle Mannschaften, die sich schon vorzeitig oder recht früh absehbar für die Champions League qualifizieren, dass denen die Meisterschaft ja auch egal sein könnte. Und das ist ja auch nicht so. Also du willst ja schon die Meisterschaft gewinnen. Und gerade in so einem Art Event, sage ich jetzt mal, wie so ein Playoffs, da ist es, glaube ich, schon nochmal was Besonderes.
Ja, das schon. Aber für mich ist es halt, sagen wir mal, du spielst unter den ersten, es muss ja aufgehen, ersten 8.
Ja.
Die Meisterschaft dann aus, damit es mannschaftstechnisch aufgeht. Und du hast vorher aber schon, es steht schon fest, halt die Champions League Teilnehmer, Euroleague Teilnehmer und so weiter dann. Und dann wird halt Platz 7 Meister, weil er sich in Playoffs durchsetzt. Startet dann aber mit der Meisterschaft nur in der Conference League als deutscher Meister. Das finde ich halt irgendwie schräg. Also wenn müsste man aus meiner, ich finde die Idee finde ich super spannend, auch darüber nachzudenken. Aber wenn, müsste man quasi den Benefit, finde ich, dazu holen, dass der Meister trotzdem Champions League spielt, safe. Und wenn es halt keiner aus den ersten Vieren sich in den Playoffs durchsetzt, halt der Vierte gekniffen ist und einen runterrutscht und alle anderen dahinter auch.
Das fände ich noch okay, also dass man quasi sagt, man vergibt von den, wie viele Europapokal-Startplätze hat es momentan? 7?
Ja, genau, 1-4 Champions League, die beiden danach Euro League und dann
einmal
Conference League und der Pokalsieger halt, wenn er nicht unter den ersten 4 ist, auch Champions League oder Euro League oder so.
Also sind es 8.
Genau. Im Zweifel, ja.
Ja, aber das kann man ja machen, also dass man von den 4 Champions League Plätzen einen wegnimmt und sagt, okay, die ersten 3 der regulären Saison gehen in die Champions League, wobei du es dann natürlich wahrscheinlich im Gros der Fälle auch so haben wirst, dass es sich dann runterschiebt, weißt du, weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand der ersten 3 oder 4 das Ding nachher holt, ist ja schon wahrscheinlicher als Platz 7.
Ja, das ist ja auch das, was ich meinte. Man kann ja erstmal von 1-8 die Plätze so vergeben und nur für den Fall, dass Platz 5, 6, 7, 8 Meister wird, rutscht der quasi dann an Platz 1. Ja. Und alle anderen rutschen einen Platz runter.
Also solange sich das nicht dann, weißt du, dass es so ein riesen Hin- und Hergeschiebe ist wie dieses Jahr, wie ich es irgendwie jetzt gestern gemerkt habe, jetzt mal so durchgeguckt, das ist ja auch irgendwie ein bisschen freaky. Also dadurch, dass Leipzig und Freiburg im Pokalfinale sind, aber beide theoretisch noch Chancen auf Champions League, aber irgendwie auch nicht. Theoretisch könnte Freiburg aber auch noch auf den Conference League Platz fallen. Den werden sie aber nicht wahrnehmen, weil sie auf jeden Fall schon Europa League sind. Also weißt du, das ist, wenn es dann irgendwie so anfängt, dann nervt es glaube ich auch. Aber das könnte man wahrscheinlich umgehen mit so ein bisschen in die Richtung, wie du es gesagt hast.
Ja, und dann fände ich das eine interessante Idee, weil dann geht es ja wirklich nur noch darum, am Ende des Tages, dass alle was gewinnen können, bis auf der Erster geworden ist eigentlich, der verliert halt theoretisch.
Aber der kann ja Meister werden.
Ja, der kann Meister werden, nur der verliert ja quasi, hat 34 Spieltage geliefert und wäre nach aktuellem System, wäre er schon Meister.
Okay, dann machst du es aber
so. Und dann kann er ja quasi nur was verlieren, aber sonst alle anderen können nur was gewinnen.
Na, aber dann kannst du es auch wirklich noch so machen, dass du es wirklich so, wenn du denn die Saison, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, 2 teilst mit regulärer Saison und Playoff, dann kannst du auch sagen, Sieger der regulären Saison auch safe Champions League, Sieger der Playoffs auch safe Champions League und dann hast du ja immer noch 2 übrig.
So. Selbst wenn du es nicht 2 teilst, der am Ende der regulären Spiel, also nach meiner Vorstellung, der Erster wird, vor den Playoffs spielt ja automatisch Champions League, weil nach meiner Vorstellung der Vierte dann rausfallen würde.
Mhm. Aha, okay, verstehe.
Weißt du, weil wenn man sich jetzt die Tabelle 1-8 anguckt und dann fangen die Playoffs an und dann wird Platz 7 Meister, rutscht der für mich auf Platz 1, Platz 1 rutscht auf Platz 2.
Aber du musst die Playoffs noch abwarten.
So weiter. Genau.
Okay, das heißt, das ist auch noch lustig. Dann hast du nämlich, dann erfahren die Spieler im Urlaub dann, ob sie Champions League spielen oder nicht.
Naja, die ersten drei Plätze nach der regulären Spielzeit sind für mich ja fix.
Es ist ja nur der vierte. Ja, aber genau. Das fände ich okay.
Um eben halt die Meisterschaft für mich nicht zu entwerten. Dass die noch safe reinrücken können, wenn die nicht unter den ersten vier sind. Aber der erste, zweite, dritte nach 34 Spieltagen sollte es halt auch sicher haben, aus meiner Sicht.
Gut, dann machen wir da jetzt einen Haken dran. Herr Seifert? Nee, ist er gar nicht mehr. Frau Hopfen.
Donata Hopfen.
Frau Hopfen, hiermit, ich hoffe auch im Sinne vom André.
Auftrag erteilt.
Ist der Auftrag erteilt und sind wir einverstanden, sagen wir so.
Können wir abnicken.
Ja, danke, André. Gute Idee.
Ja, sehr gut.
Gute Idee. Dann habe ich noch eine zweite Nachricht und zwar von eher deiner als unser Freund Dennis, nämlich Dennis, unser Gegenpressing-Schiedsrichter-Experte. Es ist quasi wie Markus Merck sitzt da mit so einem, die hatten doch immer, das sah aus wie so ein Geschirrhandtuch als Hemd.
Ja.
Saß er in irgendeinem Gewölbekeller bei sich zu Hause und musste sich die ganze Scheiße immer angucken. Und dann, wenn irgendwas war, haben sie ihn angerufen und dann hat er irgendwie seinen Schnaps kurz weggestellt.
Ja, aber jetzt ist es ja Colinas Erben, die eingeblendet werden.
Ist es so?
Ja, ist so.
Auch da ganz liebe Grüße. Jedenfalls unser Gegenpressing-Schiedsrichter-Experte hat es sich natürlich nicht nehmen lassen zum Thema Leo. Woher kommt eigentlich Leo? auch noch kurz eine Nachricht zu schicken.
Moin Jonas, moin Sascha. Zum Thema Leo. Also ich habe tatsächlich gleich an der Arbeit nochmal den Kopf ins Regelbuch gesteckt. Es steht nicht explizit drin, dass man so Worte wie lass oder hab ich oder meiner nicht sagen darf. Es ist nur aufgeführt, dass man den Gegner nicht unsportlich täuschen darf. Da ja, manche Spieler sich durch diese Worte unsportlich getäuscht fühlen, ist halt irgendwann der Begriff Leo eingebürgert worden. Aber ich habe es in letzter Zeit immer weniger mitbekommen, dass das überhaupt der Fall ist. Also ich kann mich jetzt an kein Spiel erinnern, wo überhaupt mal jemand gerufen hat, Leo, oder dass sich einer gemeldet hat mit Lass oder meiner oder gut, beim Torwart, der schreit ja meistens Torwart, wenn er rauskommt. Von daher, ich glaube, das ist auch einfach wieder so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Das ist mal eine Zeit lang gewesen, da ist das relativ hochgekocht und jeder Hans Bambel hat sich tierisch drüber aufgeregt, wenn man nur ich oder so gerufen hat. Aber das ist auch wieder so eine Zeitgeschichte gewesen, was so ein bisschen wieder abflacht.
Ich habe mehrere Fragen.
Mhm.
Was ist ein Heinz Bambel?
Hans Bambel, das ist quasi nordhessisch für Vollidiot.
Und was, also ist der Dennis hauptberuflich Schiedsrichter oder warum hat er auf der Arbeitszeit ins Regelbuch zu gucken?
Naja, als gefragte Koryphäe räumt der Arbeitgeber ihm das sicherlich ein.
Bezahlt, nehme ich an. Hoffe ich.
Garantiert.
Hoffe ich, Dennis. Ja. Nein, im Ernst, vielen Dank. Deckt sich, glaube ich, so im Großen und Ganzen mit dem, was wir vermutet haben. Und damit können wir, glaube ich, das Kapitel Leo auch abschließen.
Ja, was ich interessant finde, ist, dass es offensichtlich Menschen gibt, wenn sich das so eingebürgert hat.
Hans Bambel.
Die sich durch einen Ruf wie meiner oder lass unsportlich angegangen. Also da hört man ja auf dem Fußballplatz ganz andere Dinge.
Ja, ich sag mal, meiner ist das neue Hurensohn.
Ist offensichtlich so. Und dann auch vollkommen zu Recht, dass das geahndet wird.
Nee, ich glaube, da geht es eher tatsächlich um, also so habe ich es zumindest verstanden, dass es da um diese Sache geht, wenn du als zum Beispiel Abwehrspieler hinterm Stürmer stehst und der Stürmer wird angespielt und du schreist von hinten irgendwie meiner und der Stürmer denkt, dass sein Mitspieler das gerufen hat und lässt ihn dann durch und verliert dadurch den Ball. Weißt du, ich meine? Ich glaube, das ist ja. Aber auch, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, also ich finde meiner oder ich auch extrem verletzend. Und da finde ich, muss auch dann der DFB eingreifen. Und Markus Merck.
Muss er.
Und Franz Xaverwack.
Wenn jemand Leo ruft und dich gerade zum Ball will, dann denke ich immer, ja gut, klar, ich spiele wie Messi, aber Jonas reicht. Ja. Also kein Ding.
Haust den Winkel und gehst weg.
Eben.
Könnt mich alle mal. du hast was dabei?
Ja, Die für mich faszinierendste Fußballgeschichte seit längerer Zeit.
Stopp. Wie du ist Wolf-Dieter Wolf-Dieter Politz. Klaus-Dieter Wollitz involviert?
Nee.
Und Wolf-Dieter Politz?
Der schon. ausnahmsweise nicht. Du weißt ja und hast ja gestern auch wieder ein Foto bekommen von meiner Abendbeschäftigung, dass ich ein unfassbarer Fan der unterklassigen englischen Ligen bin. Und gerade ja sind ja die Playoffs.
Also ich muss das ganz kurz beschreiben. Ich kriege einfach wirklich kommentarlos, ich schaue gerade nach, um 20.17 Uhr, kommentarlos, das Foto eines Spielstands vom Fernseher abfotografiert, Kürzel MKD1, WYC0. 3 Minuten werden nachgespielt, die erste Minute Nachspielzeit der ersten Halbzeit läuft. Im Hintergrund sind genau 0 Zuschauer zu sehen.
ein paar mehr waren schon da. Gut, war jetzt Playoff-Halbfinal-Rückspiel um den Aufstieg in die zweite englische Liga, in die Championship. Milton Keynes dann raus und Wycombe weitergekommen. Aber am letzten Wochenende war der letzte Spieltag, also reguläre Spieltag der englischen League 2, also der vierten Liga in England. Und die Ausgangslage war, die ersten beiden schon sicher durch, aufgestiegen. Die League 2 hat aber 3 feste Aufsteiger. Die anderen englischen Ligen ja nur 2 und der dritte wird ausgespielt. Und die Ausgangslage vor dem Spiel war, dass die Bristol Rovers, nachfolgend die Piraten genannt, das ist ihr Spitzname, auf Platz 4 waren und Scunthorpe United auf Platz 3, sprich auf dem Platz, der noch den direkten Aufstieg bedingt. Und vor dem Spiel war klar, dass die Piraten haushoch gewinnen müssen, um noch direkt aufzusteigen. war sowieso schon so ein bisschen überraschend, dass Bristol so weit oben mitgespielt hat. Die sind letztes Jahr abgestiegen und haben fast kompletten Kaderumbau, also irgendwie nur 2-3 Leute geblieben. Haben aber die Saison ganz gut geliefert. Und mussten jetzt, wie gesagt, sehr hoch gewinnen.
Damit sie Dritter werden. Und direkt aufsteigen, ja.
Sonst wären sie halt in die Relegation gegangen. Scunthorpe hat das letzte Spiel 3-1 gewonnen. Northampton war der Gegner, Entschuldigung. Scunthorpe war der Gegner von Bristol im letzten Spiel. Es ging gegen Northampton Town um den Aufstieg. Die waren Dritter. Die haben das letzte Spiel 3-1 gewonnen. Sprich, um jetzt gleichzuziehen, mussten sie gewinnen, um punkttechnisch gleichzuziehen, sehr hoch gewinnen, nämlich mit 7 Toren Unterschied.
Aha.
Und wie das so will, gewinnen die Piraten 7-0 am letzten Spieltag, haben irgendwie nach einer Stunde oder nach 65 Minuten 5-0 geführt und dann noch 2 gemacht, hatten dann die gleiche Punktzahl, logischerweise die gleiche Tordifferenz mit plus 22. Und jetzt denkt man ja, okay, dann zählt der direkte Vergleich. Das ist in der englischen vierten Liga nicht so. Da zählen die mehr erzielten Tore. Und durch das 7-0 hat Bristol 11 Tore mehr geschossen als Northampton und ist so direkt aufgestiegen.
Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen durch den hohen Sieg.
Finde ich sensationell.
7-0.
Ja.
Also da kannst du dich aber dann also nach der Aufstiegssause kannst du dich, glaube ich, aus dem Leben abmelden.
Absolut. Also das finde ich absolut Wahnsinn.
Das glaubt ja auch kein Mensch. Und dann gab's jetzt irgendwelche also für den Gegner ging es für den um was, die 7-0 verloren haben jetzt?
Scunthorpe war Tabellenletzter, also die standen schon als Absteiger fest.
Und ist irgendwas bekannt, dass die gegenüber Northampton irgendwie ein feindliches Verhältnis haben?
Ist nicht bekannt, aber sie sind mit sehr vielen, sehr jungen Spielern angetreten. Mhm. Also um wahrscheinlich auch schon die nächste Saison so ein bisschen, ne, wen kann ich gebrauchen, wen nicht.
Dann sind sie aber grundsätzlich nicht mit vielen Jungen, sondern mit vielen schlechten Spielern angetreten.
Ja, also es hat schon so ein bisschen Geschmäckle. Aber es war halt so sensationell gut, Punktzahl gleich, Tordifferenz gleich und dann die mehr erzielten Tore. Und da dann mit plus 11, 7 davon in dem Spiel,
holst du es halt noch. So sensationell es ist, so krass ist es natürlich auch für Northampton.
Ja.
Was würde ich einen Hass auf die anderen schieben? Leck, ja. Mio.
Und geil ist halt auch, genau das 7-0 haben sie gebraucht, weil beim 6-0 wäre die Tordifferenz zugunsten von Northampton ausgegangen. Hätte den Aufstieg bedeutet. Also sie brauchten halt genau die 7 Stück, weil plus 11 geschossen, da hätten ja auch 6, dann wären es plus 10, ne, oder halt weniger. Ja. Aber sie brauchten es, um auch die Tordifferenz auszugleichen, finde ich sensationell.
Und ich wollte fragen, was ich fragen wollte. Ja, ich weiß nicht mehr.
Als Northampton musst du dich jetzt natürlich auch, hast ja nicht viel Zeit, sofort wieder irgendwie, also bist mega angepisst, ne?
Ja,
so ein Scheiß nicht aufzusteigen. Musst dich ja aber eigentlich gleich wieder fangen, weil du ja jetzt in den Playoffs halt schon noch eine Chance hast, wenn du die gewinnst, ne?
Ja, ja, voll. Also, das, aber ja, da musst du erstmal reinkommen irgendwie, bist ja gedanklich schon oben. Ja, krass. Geschichten, die nur der Fußball schreibt, würde ich mal sagen. Ja. Geschichten, die der Fußball schreibt, sind vor allem jedes Jahr Geschichten von ausgeliehenen Spielern und die über die Jahre immer mehr geworden sind. Zum Beispiel hat Atalanta Bergamo momentan über 60 verliehene Spieler. Inter Mailand hat über 40, Manchester City hat 34, Chelsea hat 21. Also, das ist dann schon ganz schön viel, kann man glaube ich sagen, ohne das besonders zu werten. Jetzt gibt's aber einen Silberstreif am Horizont, und zwar möchte die FIFA das Ausleihen von Spielern neu regeln, um eben dieses massive Ausleihen von Spielern zu verhindern, dieses teilweise auch Talenthorten von manchen Clubs, gerade Chelsea ist da auch ein bisschen im Verdacht. Und das ist ja zumeist ein Vorteil für größere Clubs, die sich das eben leisten können. Das ist dann so ein bisschen diese Felix-Magath-Taktik. Wir kaufen jetzt einfach mal 20 junge Spieler oder überhaupt 20 Spieler und dann leihen wir 18 aus und gucken mal, welcher davon was wird. Zahlen tun wir dafür recht wenig. Und diese Praxis soll eben unterbunden werden, zumal es gerade in England auch, gibt es ja teilweise Spieler, die sind irgendwie ihre kompletten 20er durch einfach immer weiter verliehen worden und hatten eigentlich nie irgendwo einen festen Verein. Und dem soll jetzt etwas Einhalt geboten werden. Ist das grundsätzlich in deinem Sinne?
Ja, finde ich schon gut, weil da hängt ja noch was anderes hinten dran. Nämlich eben, dass Berater natürlich immer versucht sind, ihre Leute schnell möglichst bei guten Vereinen unterzubringen, ja, um eben auch halt mehr Honorar und so ein Kram zu kassieren. Und ich habe das auch schon in ein, zwei Stellen mal gelesen und mitverfolgt, wo dann halt Leute eben so, Chelsea beispielsweise, du hast ja noch ein paar andere genannt, ja gut, dann hole ich mir jetzt hier halt 20 Talente, dann habe ich die schon mal und mal gucken, zwei werden was von und den Rest geben wir dann wieder ab.
Und dann war es immer noch günstig.
Genau, und da haben Berater natürlich einmal, sie bringen die Leute zu Chelsea und kassieren da einmal ab und wissen dann aber auch, gut, im Zweifel klappt das nicht, kann ich den nach 2 Jahren weitervermitteln und kassiere da wieder schnell ab und so. Also ich finde das gut.
Genau, und das soll folgendermaßen ablaufen. Und zwar jetzt ab Juli dieses Jahr soll ein stufenweiser Prozess beginnen. Der gilt zunächst aber für internationale Laien, also nicht innerhalb eines Landes, sondern Landesgrenzen. Und die FIFA erwartet, dass die nationalen Ligen in den kommenden 3 Jahren hier nachziehen. Kommen wir später noch dazu. Aber sie können das natürlich nicht für die nationalen Ligen beschließen, aber sie gehen vorne weg und machen das für FIFA-Transfers, sprich für zwischen verschiedenen Ländern und eben erwarten, dass die nationalen Ligen in den kommenden 3 Jahren hier nachziehen. Eine wichtige Regelung dabei ist, dass es in Zukunft eine minimale Leihperiode gibt, und zwar ist es die Periode zwischen 2 Transferfenstern, sprich eine halbe Saison ist das Minimum, was ausgeliehen werden muss. Es gibt nichts mehr drunter und es gibt eine maximale Leihe, die ein Kalenderjahr lang ist. Vorher waren es 2 Jahre maximal. Das heißt, neu kann ein Spieler, muss mindestens ein halbes Jahr ausgeliehen werden und kann maximal 1 Jahr ausgeliehen werden. Das ist die erste wichtige Regelung, die auch, glaube ich, tiefgreifend ist. Die zweite maximal 3 Spieler dürfen von oder zu einem anderen Club verliehen werden. Das heißt, das ist wichtig vor allem für so Konglomerate wie die City Football Group. Das heißt, es ist nicht mehr so einfach für Manchester City bei New York City FC Spieler zu parken, sondern sie dürfen dort maximal 3 hinverleihen und maximal 3 zu sich leihen. Das ist auch schon mal ein starker Einschnitt. Und dritte Regelung oder dritte wichtige Säule, es darf nicht mehr weiterverliehen werden. Was mir gar nicht bewusst war, es war bis oder ist bis jetzt möglich, dass ein Spieler, der ausgeliehen ist, vom ausleihenden Verein nochmal weiterverliehen wird. Das war mir gar nicht bewusst. Ist aber möglich, darf in Zukunft nicht mehr gemacht werden. Das finde ich noch krass. Also das ist dann wirklich Next Level, glaube ich.
Das ist ja auch richtiger Schwachsinn.
Ja. Und das geht in Zukunft eben nicht mehr. Und die vierte wichtige Regel ist, dass es in Zukunft dann maximal 6 Laien pro Saison pro Verein erlaubt sind. Und zwar egal in welche Richtung.
Ja.
Also egal, ob ich 4 Ausleihe und 2 Verleihe, 3 Ausleihe, 3 Verleihe und so weiter. Maximal 6, egal in welche Richtung. Und diese Geschichte mit diesen 6 pro Saison, die gilt ab der Saison 24-25. Bis dahin gibt es jetzt jedes Jahr eine Leihe weniger. Das heißt, ab diesem Jahr wird gestartet mit maximal 8, nächste Saison maximal 7 und dann Zielbild ab 24-25 maximal 6 Laien. Auch hier gilt es erstmal nur für internationale Laien, aber auch da erwartet die FIFA, dass die nationalen Ligen innerhalb von 3 Jahren nachziehen. Hier gibt es Ausnahmen. Und zwar Spieler, die 21 Jahre oder jünger sind und Eigengewächse. Also nicht oder, sondern und. Mhm. Also sie müssen 21 oder jünger sein und Eigengewächse. Als Eigengewächs gilt, wer im Alter zwischen 15 und 21 insgesamt mindestens 3 Jahre bei dem Verein war. Also schon eine Zeit.
Ja.
Und dieser Faktor muss erfüllt sein und der Spieler darf nicht älter als 21 sein. Wenn wir jetzt nochmal zurückgucken, City, habe ich vorhin gesagt, 34 Spieler haben die gerade verliehen. Von denen würden momentan 12 nicht unter die Ausnahmeregelung fallen. Sprich, 12 sind entweder über 21 oder keine Eigengewächse. Und das dürften sie eben ab der nächsten Saison schon nicht mehr haben. Weil es ja nur 8 erlaubt sind. Und 2024, 25 werden sogar doppelt so viel, als erlaubt sind. Also nochmal die 4 Punkte. Minimale Leihperiode zwischen einem halben Jahr und einem Jahr. Maximal 3 Spieler von oder zu einem anderen Club verleihen. Kein Weiterverleihen mehr an den nächsten Verein, wenn ein Spieler ausgeliehen ist. Und Zielbild 24-25, maximal 6 Laien pro Saison, pro Verein, egal in welche Richtung, zusammengenommen. So, wie hört sich das für dich jetzt mal im ersten Moment an?
Komisch, weil ich die FIFA loben muss. Ich finde das super schlüssig. Ich hätte jetzt, wenn du das nicht noch vorgetragen hättest, gesagt, okay, könnte so ein bisschen die Entwicklung von Jugendspielern abwürgen. Aber auch dafür haben sie ja, finde ich, mit einer sehr schlüssigen Regelung eine Ausnahme gefunden.
Sie erhoffen sich sogar, dass das dazu führt, dass Vereine wieder eigene Talente mehr entwickeln, weil sie eben nicht verleihen.
Klar, genau. Das dazu kann es führen. Es kann natürlich, das wäre aus meiner Sicht ein Stück weit negativ, natürlich auch dazu führen, dass noch früher Talente abgeworben werden.
Aber da greift, glaube ich, dann wieder diese Regelung, gerade bei internationalen Transfers, dass du ja gar nicht jünger als 15 sein darfst.
Ja, aber würde ja reichen. 15, du fängst mit 15, 16 an, die abzugraben, dann spielen die 3 Jahre bei dir bis zur A-Jugend. Und dann darfst du sie, wenn ich es richtig verstanden habe, unter 21 halt wieder verleihen. Ne? Dann kann natürlich noch mehr gepokert werden. Wir holen jetzt keine 18, 19, 20, 21-jährigen Talente, weil dann kriegen wir das nicht mehr in die Parameter, sie zu verleihen, sondern wir holen die schon mit 15, 16 und wetten noch mehr auf die Zukunft. Das könnte so ein Pferdefuß sein. Aber sonst finde ich die Regelung sehr schlüssig und begrüßenswert. Ist von der FIFA nicht gewohnt.
Ging mir auch so. Ich konnte es fast nicht glauben, als ich das gelesen habe, wie das so sein soll, weil ich es auch tatsächlich bemerkenswert, ohne Wertung, aber bemerkenswert finde, dass die FIFA hier von sich aus vorangeht. Mhm. Und für mich ist die größte Frage einfach, ob die nationalen Ligen hier nachziehen. Das ist für mich die große Frage, weil nur dann wird es funktionieren. Es ist auch so schon, glaube ich, wird es deutlich spürbar. Aber wenn natürlich die nationalen Ligen nachziehen würden, dann wäre das wirklich was, wo man sagt, Donnerwetter, das ist echt ja, Game Changer, glaube ich. Weil es wirklich nicht nur so ein bisschen Änderung, sondern das ist schon tiefgreifende Änderung. Und stellt auch wirklich das Modell von manchen Clubs in Frage. Wie gesagt, Atalanta Bergamo hat über 60 Spieler.
Das ist Wahnsinn.
Und das ist schon krass. Ich glaube, das ist auch zum Teil jetzt ein bisschen verfälscht durch Corona, weil da viele Clubs eben, die auch nicht so viel Geld hatten gerade, dann eben sich mit viel so Laien über Wasser gehalten haben. Aber dennoch, also 60 Spieler, da Corona hin oder her, also das kann nicht sein. Und bei City und Chelsea war es ja schon vorher bekannt, dass die ja solche Modelle haben. City durch ihre Football Group und Chelsea hat das eben ja ganz bewusst auch mal irgendwie vor ein paar Jahren angefangen, um eben Talente zu entwickeln. So wie du sagst, Schrotflinte, irgendeiner wird schon was werden. Schauen wir halt mal, welcher. Aber ja, also ich find's wirklich eine gute Idee und bin gespannt, wie das sich dann nachher wirklich in der Realität darstellt. Ob das wirklich was bringt.
Auf jeden Fall.
Was ich mir vorstellen könnte, ist tatsächlich, dass es dazu führt, dass es statt Laien mehr Verkäufe mit Rückkaufoptionen gibt.
Ja, du, aber das ist ja auch im Zweifel nicht so verkehrt.
Aber dann verdienen halt die Berater wieder mehr.
Das stimmt. Dafür ist es schlecht, aber so haben im Zweifel die kleineren Vereine was davon.
Das stimmt, ja.
Und dafür wäre es ganz gut, weil so, ich meine, im Prinzip jetzt zahlen sie im Zweifel für eine Laie, übernehmen im Zweifel Teile des Gehalts und müssen dann, wenn einer sich durchsetzt, ihn kostenlos wieder zurückgeben, logischerweise, weil nur geliehen. Und so, wenn dann eine Rückkaufoption Summe X verhandelt wird, kriegen sie wahrscheinlich nicht das, wenn einer richtig einschlägt, was sie kriegen würden, wenn sie einen freier Markt verkaufen würden, aber wenigstens eine Summe und sie können planen. Also wenn sie wissen, da ist jetzt einer, der hat Angebote, und der Verein, der die Rückkaufoption hat, zieht sie, ist frühzeitig Planungssicherheit, man kann mit dem Geld planen, was eben im Vertrag steht. Also für kleinere Vereine glaube ich gar nicht so schlecht, wenn das so laufen würde.
Ja, also kann ich mir auch gut vorstellen. Und wie gesagt, ich bin gespannt, vor allem, ob die nationalen Ligen dann nachziehen. Weil ich würde tatsächlich in dem Fall, da hatten wir schon andere Sachen, aber ich glaube, in dem Fall würde ich tatsächlich nicht sagen, dass es damit steht und fällt, ob das funktioniert, ob die nationalen Ligen nachziehen. Ich denke, dass es auch schon was bringt, wenn es so bleibt. Also falls die nationalen Ligen nicht nachziehen oder nicht alle. Allein schon diese Geschichte, dass diese Vereinssammelsurien da ausgebremst werden. Dass du eben nicht 6, 7 Spieler einfach an deinen Partnerclub schicken kannst. Allein das ist schon mal gut, weil das sind ja im Prinzip ausschließlich internationale Transfers und die würde es ja immer betreffen.
Ja, und das ist jetzt nur eine rein gefühlsbasierte Antwort, weil ich jetzt auch von denen jetzt Atalanta Bergamo und so nicht auf dem Schirm habe, wohin die alle verliehen haben. Ich würde aber gerade bei so Mannschaften wie City, Chelsea, die ja auch, glaube ich, in Holland so einen Partnerverein hatten, ich glaube Vitesse oder so, wo viele hin verliehen wurden.
City?
Chelsea.
Ah, das weiß ich gar nicht.
Ich glaube, dass die meisten von diesen Leihgeschichten nicht im eigenen Land stattfinden. Also in England vielleicht dann halt unterklassig eher. Aber ich glaube, das meiste bei den Top-Vereinen zumindest geht irgendwie Ausland in eine schwächere, in Anführungsstrichen, erste Liga, weil da das Niveau deutlich besser ist als in der englischen zweiten, dritten Liga. Und die Premier League beispielsweise einfach mit finanziellen Mitteln so ausgestattet ist, dass da, glaube ich, unter den Vereinen nicht so viele Laien hin und her gibt. Deswegen bringt die FIFA-Regel, glaube ich, schon echt viel.
die englischen Vereine kaufen sich im Zweifel lieber für ein Schnäppchen für 40 Millionen einen von Mainz oder so.
Richtig, genau.
Ja, aber bei City habe ich ja vorhin gesagt, also von 34 derzeit verliehenen Spielern würden 12 nicht unter die Ausnahme, also wären 12 würden übrig bleiben.
Ja.
Und das sind natürlich dann viel zu viele. Und Bergamo hat tatsächlich den absolut größten Anteil im eigenen Land aber verliehen. Ah, was okay, ich auch noch krass, spannend finde, weil ich dann gedacht habe, müsst ja irgendwie, da ist ja gefühlt jeder zweite Spieler in der Liga oder auch in der zweiten Liga, muss ja von Bergamo sein.
Na gut, das ist natürlich Taktik, um sich oben zu platzieren.
Und die haben auch teilweise mehrere Spieler an einem Club, was ich auch echt geil finde, dass dann irgendwie, dass dann in einem Spiel wahrscheinlich 5 Spieler von Bergamo gegeneinander spielen.
Nee, das haben sie sich im Leihvertrag sichern lassen. Du darfst nicht gegen die abgebende Mannschaft auflaufen.
Nee, ich meinte untereinander. Weißt du, dann spielt dann irgendwie La Spezia gegen Sassuolo und ja, jeder hat 3 Spieler von Bergamo im Kader.
Und Bergamo hat sich, wie gesagt, gegen sich selber sichern lassen, dass sie nicht auflaufen dürfen. Und da läufst du halt ohne 8 Stammspieler auf, weil die alle von Bergamo geliehen sind.
Vor allem ist das dann irgendwann echtes Ding mit Wettbewerbsverzerrung gar nicht mal mehr absolut. So weit hergeholt. Also wenn es dann irgendwie bei den ganzen anderen Mannschaften, wo die so rumkicken, wenn es dann irgendwie dann mal darum geht, ob Bergamo in die Champions League kommt oder sowas, dann,
Achso,
finde ich schon noch schwierig.
Ja, auf jeden Fall.
Aber die werden schon wissen, was sie da machen.
Das Erfolgsrezept von Bergamo ist gelüftet.
Ja, und die Gosens-Millionen können sie jetzt auch dann endlich andenken. Ich mach's kurz im Rückpass, Jonas. Kannst du heute zwischen 4 Derbys wählen? Und zwar sind das alles Derbys, die vor 25 Jahren stattgefunden haben. Und also auf den Tag vor 25 Jahren. Und das erste Derby wäre Austria Wien gegen Rapid Wien. Das zweite Derby wäre Istanbulspor gegen Beşiktaş Istanbul. Das dritte Derby wäre AS Rom gegen Lazio Rom. Und das vierte Derby wäre 1860 München gegen Bayern München. Du darfst jetzt eins aussuchen, von dem du die Aufstellungen erknobeln musst.
Also Istanbulspor gegen Beşiktaş auf gar keinen Fall, da traue ich mir echt gar nichts zu.
Lass mich kurz gucken, da traue ich dir auch nichts zu. Nicht mal bei Beşiktaş. Außer Alper Öcalan, der war auf der Bank.
Gut, den hätte ich als erstes, klar.
Könnte aber auch bei jeder Istanbuler Mannschaft gewesen sein.
Den hätte ich einfach random in den Raum geworfen, wird schon stimmen. Vor 25 Jahren, das war quasi 1997, da traue ich mir bei Austria gegen Rapid ehrlicherweise auch nicht allzu viel zu.
Da traue ich dir ehrlicherweise auch nichts zu. Du kennst aber Peter Stöger. Du kennst Sergej Mandreko, alles Rapid Wien. Du kennst Trifon Ivanov. Du kennst Didi Kübauer. Und auf Seiten von der Austria kennst du den Trainer Wolfgang Frank.
Ja.
Aber wärst du vielleicht nicht auf alle gekommen?
Ich wäre maximal auf Didi Kübauer, den hätte ich auch nur geraten. Also so, ist ein Österreicher, der zu der Zeit gekickt hat.
Gut, 2 schon weg. Bleiben noch AS gegen die Laziali und das Münchner Derby.
Ich nehme AS Rom gegen Lazio, weil ich mir bei dem anderen mehr zutrauen würde und ich ein bisschen gefordert werden will.
Okay, damit ist meine Vorbereitung schon hin, weil ich hatte nämlich fest damit gerechnet, dass du 1860 gegen Bayern nimmst. Ist aber gut. Nehmen wir AS Rom. Du siehst ja auch nicht, was ich sehe, deswegen. Dann muss ich jetzt kurz schauen, wie viel ich dir zutraue. Ich traue dir... Beim AS Rom traue ich dir aus der Startelf einen zu. Ich traue dir bei den Laziali aus der Startelf maximal einen zu.
Ja, immerhin.
Also auf dem Niveau sind wir hier. Ja, dann los.
Ja, fang ich mal an. Fang ich mal mit den Gastgebern an.
Ja.
Mit der Roma.
Mit der Roma.
97, das könnte schon gewesen sein. Francesco Totti?
Der 20-jährige Francesco Totti.
Ah, gut, das war's dann auch. Gut, dann machen wir mal ein bisschen random raten. Ist das schon Time von Vincenzo Montella?
Nein.
Nicht.
Also ich würde alle Hüte, die ich habe, ziehen, wenn du hier auf N kommst, wirklich.
Ja, ich muss mal so ein bisschen durchgehen im Kopf, welche Italiener es noch gab, die grundsätzlich mal in Rom gespielt haben.
Um dir noch mehr zu helfen, bei mir ist es so, dass ich 80% davon nicht mal kenne.
Ja, gut, dann machen wir es kurz, keine Ahnung.
Also du könntest noch kennen auf der Bank Marco Del Vecchio. Und dann lese ich dir jetzt einfach mal die Namen vor und oder soll ich dir die Vornamen sagen? Nee.
Das wird helfen.
Ich nehme jetzt mal die Aufstellung vor. Giovanni Cervone, Aldair, Fabio Petrucci, Vincent Candela, den könnte man noch kennen, Matteo Pivotto, Luigi Di Biagio, könnte man auch noch kennen, Damiano Tomasi, Jonas Tern, Francesco Statuto und Abel Balbo.
Jo. Gut.
Kommen wir zu den Laziali.
Das war so ein bisschen vor der Zeit, Anfang der 2000er, wo die echt gut waren, ne?
Ja,
Also,
bisschen zu früh, ja, also ein bisschen früher.
Naja, ich rate da jetzt einfach mal alles, was ich so Anfang der 2000er noch auf dem Schirm habe. Da war im Tor Angelo Peruzzi, der wird da noch in Juve gespielt haben.
Also du möchtest nicht Angelo Peruzzi sagen.
Nee, der wird
Gut.
da noch in Juve. Vielleicht Francesco Toldo.
Nein.
Italienische Tod, nein.
Gehst jetzt alle Paluca?
Oh, auch gut.
Kommst nicht drauf.
Wer?
Kommst.
Pavel Nedved?
Pavel Nedved, jawohl, das ist der einzige, den ich dir zugetraut habe.
Ja, war einer der Inzaghis, wird auch zu früh gewesen sein. Also Simone hat da, glaube ich, gespielt, Simone
Nope.
Inzaghi.
Nicht mal auf
Ja,
der
dann
Bank.
mach mal.
Auf der Bank kennst du noch Alessandro Nesta. Sonst kennst du auf der Bank niemanden und dann kennst du vielleicht noch Pierluigi Casiraghi, Diego Fuser. Du kennst vielleicht noch den südafrikanischen Legionär Mark Fish.
Hätte ich im Tennis verortet, aber gut.
Smarty Fish.
Ja.
Nee, also im Tor Luca Marchegiani, Paolo Negro, Mark Fish, Alessandro Grandoni, Giuseppe Favalli, Giorgio Venturin, Renato Buso, Diego Fuser, Pavel Nedved, Giuseppe Signori und Pierluigi Casiraghi.
Naja, hatte ich ja 5 von 11.
Ja.
Wohlwollend.
Nee, aber gute Wahl. Also muss ich wirklich sagen, hast du dich nicht lumpen lassen.
Naja, zumindest dich hat's überrascht. Das reicht mir schon.
Dass du es nimmst.
Ja.
Ja, okay. Wenn dir das reicht, Jonas, wenn dir das reicht, dann helft dir doch sonst wer.
Aber ich sag mal so, ich hätte da auch genauso gut das Istanbuler oder das Wiener Derby nehmen können. Hätte ich genauso viel gehabt.
Mit Didi Kübauer hättest du schon mal 50% von der
Ja,
Ausbeute jetzt gehabt, ja.
ja,
Kultspieler. Der heutige Kultspieler ist ein großartiger Kultspieler. Ich war mal beim selben Physiotherapeut wie dieser Kultspieler. Einfach nur schon mal vorweg, da ich dir die Geschichte aber, glaube ich, noch nie erzählt habe, weil sie auch nicht besonders ist, wirst du jetzt wahrscheinlich nicht wissen, wer gemeint ist.
Nee,
Ja, das ist schade.
hilft mir
Der
nicht.
heutige Kultspieler hat seine Karriere begonnen 1984 bei Ajax Amsterdam. 84, er ist 68 geboren, also mit schlanken 16 hat er da sein Debüt gegeben. Ist Abwehrspieler, hat dann 5 Jahre bei Ajax gespielt, bevor er für 3 Jahre zu Lausanne Sport in der Schweiz gegangen ist. Dann 92 bis 95 beim AG Auxerre nach Frankreich, um dann für 4 Jahre beim VfB Stuttgart zu spielen, für den er immerhin 104 Spiele gemacht hat.
Möb.
Initialen?
FV.
Das ist richtig. 4 Jahre beim VfB, dann ging es für ein Jahr zu Ajax Amsterdam zurück, bevor er nochmal in die Bundesliga kam, und zwar für 3 Jahre von 2000 bis 2003 bei Werder Bremen. Hat dann Bremen verlassen, bevor das Double geholt wurde 2004. Da war er nämlich, und da schließt sich der Kreis zu vorhin, bei der Austria in Wien. Und nach einem Jahr Austria, nachdem er dort eine sensationelle Saison gespielt hat, ging es nochmal zum Abschluss der Karriere für 3 Jahre zu Sturm Graz. So. Wer es jetzt noch nicht weiß, niederländischer Nationalspieler, wie viele Länderspiele?
Boah. Keine Ahnung, 25?
Eins. Kommt aus Haarlem, mit 2 A, Haarlem. Und heißt, Jonas?
Frank Verlaat.
Frank Verlaat, ja. Ich war im selben Physiotherapeut wie Frank Verlaat. Also er war nicht da, aber da hing ein Bild, dass der den auch behandelt. Also so nah kam ich halt danach nicht mehr an ihn ran.
Ja, macht mich traurig, weil ich mir dachte, du gehst zu der Methode Fernandes und ich habe alle Bielefelder vorher im Kopf durchgegangen, als du das gesagt hast gerade, dass dasselbe Physiotherapeut. Ja, genau.
Habe ich schon oft erzählt, dass ich dort war. Ja. Grüße an Fogi 21. ja, Frank Verlaat, was macht er heute? Er wohnt tatsächlich in Portugal schon seit längerem, ist seine Wahlheimat. Und dort arbeitet er für eine Firma, die Versicherungen für Spitzensportler anbietet. Mm. Und seiner Webseite ist zu entnehmen, in puncto Arbeitsunfähigkeitsversicherungen und Invalidität ist Verlaat ein Experte. Und regelmäßig zu Gast in Deutschland, irgendwie als Experte auch mal ab und zu. Aber lebt eigentlich hauptsächlich in Portugal.
Ja. Alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht. Sein Sohn spielt immer noch bei Waldhof?
Das kann sein.
Der war doch auch bei Bremen und da hat es, glaube ich, nicht ganz gereicht und dann ist er so ein bisschen durchgereicht worden und irgendwann dann bei Waldhof in der 3. Liga gelandet. Ich glaube, da ist er aber Stammspieler mindestens mal gewesen, ob er jetzt immer noch da spielt.
Also er hat auf jeden Fall letzte Saison da noch gekickt. Das Jesper meine ich. Verlaat und Jesper spielt auch in der aktuellen Saison da. So.
Wo geht's für Mannheim hin? Die bleiben 3. Liga, oder?
Die haben lange so im Dunstkreis von Platz 3 mitgespielt.
Oh.
Und sind jetzt, glaube ich, weiß nicht, 5. oder 6. Also dieses Jahr wird es nix, aber die waren ja letztes Jahr.
Ah, war das die Relegation? Nee.
Genau. Nee, der Relegation war es vor 2 Jahren.
Wo es Grillfest gab.
Ja, wo sie hoch sind. ja, und letztes Jahr waren die aber auch schon, glaube ich, unter den Top 6 oder 7. Also ich glaube, die könnten nächstes Jahr vielleicht mal fällig sein hoch, weil ja nicht nur Jesper Verlaat da spielt, sondern auch
Schnatte.
Genau, Marc Schnatterer.
Schnatte! Ja, Schnatte spielt da auch. Liefert, glaube ich, auch noch ganz okay ab.
Haben auf jeden Fall Vertrag verlängert.
Ja, für siehste.
Nächste Saison.
Das ist also, der 36, 37.
Ja, sowas.
Ah, Schnatte. Fand ich immer gut.
Kommen wir zum Schwerpunkt, der heute auf einen ausdrücklichen Hörerwunsch hinkommt.
Liebe Grüße und vielen Dank an Christoph.
Ja, vielen, vielen Dank. Ist ein Thema, was mir durchgerutscht ist. Tatsächlich. Weiß nicht, ob du vorher schon mal was von gehört hast.
Ja, ständig. Mhm. Mich hat es nur gewundert, dass du nirgends in der Kicker-App irgendwas davon, weil das ist ein klassisches Kicker-App-Thema.
Ja, ist es eigentlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da gepennt habe, eher der Kicker. Also,
ja, ist es auch kein Vorwurf, so eine Feststellung.
Ja, es geht, ich habe es jetzt mal genannt, neue Entwicklungen in der Premier League.
Oh, das ist aber sehr, sehr, das verschleiert gut, um was es eigentlich geht.
Ja, ist halt ganz geil. Jetzt denkt man vielleicht, oh, welche Verbrechen hacken die noch aus? Nee, es geht tatsächlich in die andere Richtung. Hintergrund oder das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht hat die britische Regierung, die im letzten Jahr nach der gescheiterten Super League-Gründung eine Umfrage in Auftrag gegeben hat, an der unter anderem Fans, VertreterInnen des englischen Fußballverbandes, also der FA, VertreterInnen der Ligen sowie VertreterInnen der Spieler- und Trainergewerkschaft teilgenommen haben. Und wo es so ein bisschen quasi drum ging, Super League, findet ihr das geil? Findet ihr die aktuellen Entwicklungen geil, auch mit den Übernahmen von englischen Mannschaften, zum Teil auch durch, sagen wir mal, fragwürdige Akteure, also jetzt Beispiel Newcastle durch den Saudi-Arabischen Staatsfonds. Findet ihr das eigentlich geil, dass permanent oder oft, wenn Vereine gekauft werden, Name geändert wird, Wappen geändert wird und oder Trikotfarbe, Beispiel Hull City? So in dem Kontext hat sich die Umfrage bewegt. Und das Ergebnis der Auswertung war, es finden alle eher nicht so geil, und es wird für nötig befunden, im englischen Fußball eine Kontrollinstanz zu etablieren.
Hurra!
Um eben solchen Entwicklungen entgegenzuwirken. Und daraufhin hat die Regierung das ausgewertet und hat einen Aktionsplan erstellt, der Ende April vorgestellt wurde. Und der Kernpunkt ist eben, eine unabhängige neue Behörde zu schaffen, die Independent Regulator for English Football Behörde.
Gibt es da eine, wäre wichtig, ob es da eine Abkürzung gibt?
Ja, IREF.
Mhm.
IREF, würde ich sagen.
Danke.
Klar. Die unter anderem Voraussetzungen entwickeln und dann auch überwachen soll für Inhaber von englischen Vereinen und Direktoren, also im Prinzip Vorstandsvorsitzenden, Sportdirektoren, Vorständen bei englischen Fußballvereinen, wo Sachen eine Rolle spielen sollen, wie verpflichtende Pläne und auch Schulungen zu Gleichstellung, Diversität und Inklusion. Und das Vereine das umsetzen und dass auch gerade die Inhaber und Direktoren sich den Themen verbunden fühlen und für die Umsetzung der Pläne eben arbeiten. Da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, was ich eben gesagt habe, mit Newcastle und dem saudi-arabischen Staatsfonds, der ja im Prinzip vom saudi-arabischen Königshaus kontrolliert wird.
Zumindest da mitverwaltet, wäre, ja.
Da wäre das schon schwer beim Thema Gleichstellung und Diversität und Inklusion, da auf einen Nenner zu kommen. Es soll aber auch darum gehen, wenn es jetzt neue Übernahmen gibt von englischen Vereinen, soll die Behörde überwachen, eben beispielsweise, wie wird in dem Land die Menschenrechtsthematik beachtet. Auch hier wieder Saudi-Arabien, weil das einfach das prägendste Beispiel ist. Man kann auch Man City sagen, oder Paris Saint-Germain, um ein außerenglisches Beispiel zu bringen, mit eben Katar und so weiter und den Fürsten. Also, dass eben die Inhaber oder die potenziellen Inhaber sich auch zu Menschenrechten bekennen und anderen Themen. Dafür ist die neue Behörde da und soll dann auch Einflussmöglichkeiten bekommen. Im Zweifel, das ist noch nicht so ganz raus, weil jetzt wird natürlich der Aktionsplan der Regierung erstmal von der Liga und so weiter geprüft, was die davon halten. Und man kann ja denken, wahrscheinlich nicht so viel. aber im Zweifel sollen die dann auch, wenn der Plan komplett umgesetzt wird, eben auch Übernahmen verhindern können.
Mhm.
Darüber hinaus soll die Behörde finanzielle Kontrollen und Tests durchführen. Das geht so ein bisschen in die Richtung Financial Fair Play, aber eben auch, was wir in Deutschland unter dem Lizenzierungsverfahren eben kennen, was ja die DFL durchführt. Dafür soll dann die Behörde zuständig sein. Und es soll von der Behörde überwacht werden, dass jeder Verein einen sogenannten Schattenvorstand bestimmt, der aus Fans gebildet werden soll, die mitbestimmen sollen bei Änderungen der Vereinsfarben, des Wappens oder des Namens. Und das geht auch nur, wenn die Fans, dieser Schattenvorstand, dem zustimmt. Aber auch, und jetzt wird es interessant, in welchen Wettbewerben der Verein startet. Kann man jetzt sich denken, okay, was soll der Mist? Die englischen Vereine starten ganz klar in ihrer Liga, im FA Cup und im Ligapokal oder den darunter angegliederten, gibt ja für untere Ligen auch nochmal so Spezialpokale. Das, warum sollen die jetzt darüber abstimmen, in den Wettbewerben weiter zu starten? Das ist aber nicht der Ansatzpunkt. Also klar könnten sie auch sagen, nö, wir wollen nicht mehr im Ligapokal starten. Okay. Aber hier ist auch Hintergrund die Super League-Gründung. Und dass eben, wenn der Verein in der Super League starten will und die Fans dem zustimmen oder dieser Schattenvorstand gebildet aus Fans, ja geritzt, könnte er machen. Wenn die sagen nein, dann halt nicht. Dazu gibt es dann noch eine weitere Empfehlung. über die diskutiert wird. Und da dreht sich's um die finanzielle Unterstützung für unterklassige Clubs. Und jetzt schließt sich so ganz leicht die Leitthematik, die du vorhin angesprochen hast, auch hier. Es soll nämlich eine solidarische Transferabgabe geben der Premier League Vereine, die gezahlt wird für Verpflichtungen von Spielern aus dem Ausland oder von anderen Spitzenclubs. Da soll dann ein Prozentsatz, aktuell sind 10% in der Diskussion oder wird empfohlen in dem Aktionsplan, soll dann eben in einen Topf fließen, aus dem die unterklassigen Clubs Unterstützung erhalten. Jetzt kann man natürlich drüber diskutieren, also eine Verpflichtung aus dem Ausland ist relativ klar, was das bedeutet. Eine Verpflichtung von einem innerenglischen anderen Spitzenclub. Was ist ein Spitzenclub? Da kann man dann ein bisschen drüber diskutieren. Das müsste noch mit Leben gefüllt werden, wer dann wirklich als Spitzenclub zählt.
Ja.
Aber das sind erstmal die Vorschläge, die eben aus der Umfrage erwachsen sind und in den Aktionsplan eingeflossen sind, der vorgestellt wurde. Die Premier League hat jetzt sozusagen Zeit, Stellung zu nehmen. Die ersten Reaktionen waren aber eher so, ja okay, so die Notwendigkeit von ein paar Reformen sehen wir schon. Aber ob man jetzt gleich so eine Behörde braucht, die die Reformen oder die Umsetzung der Reformen dann auch wirklich überwacht, boah, weiß ich jetzt nicht, ob das notwendig ist.
Also haben die Vereine gesagt.
Ja, ja.
Oder
also
du.
Das war so die erste Stellungnahme seitens der Premier League. Also eher so, wir können uns ja vorstellen, was zu machen, aber guckt uns dabei bitte nicht auf die Finger. Das ist erstmal so der Sachstand. Und dann gibt es natürlich mehrere Fragen. Die erste ist, ja, ist das sinnvoll oder behindert das eher die Premier League-Vereine oder wie auch immer? Das ist ja auch immer das, was, wenn Reformen in Deutschland oder in der Bundesliga und so weiter diskutiert werden, erstmal, oh, wenn nur wir das machen, dann haben wir international gar keine Chance mehr.
Ja, wird die Premier League vor allem sagen können, ja.
Genau. Dann ist natürlich die Frage, kann die britische Regierung sowas einfach, also theoretisch könnte sie es einfach durchsetzen. Aber ist die Frage, ist das sinnvoll, dass das gegen die Vereine gemacht wird? Oder müsste man halt nicht versuchen, einen Konsens zu finden mit der Premier League? Die nächste Frage ist, nach welchem Schlüssel werden die Gelder, die für die unterklassigen Clubs eben bereitgestellt werden sollen, verteilt? Weil es viele nicht wissen, wusste ich bis dahin auch nicht. Wenn diese Saison jemand aus der Premier League absteigt in die zweite Liga, bekommt der Verein noch ein Jahr so eine Sicherheitsnetzzahlung.
Ja, diesen Fallschirm, ja.
Genau. Der sollte ja dann eher kein Geld, also aus meiner Sicht, bekommen aus diesem Fonds. Und das gibt's weiter runter, glaube ich, auch noch. Also wie werden die Gelder verteilt, an wen, in welcher Höhe, das müsste man logischerweise noch klären. Denn ist auch die Frage, ist das ein Vorbild, also gerade diese Abgabe beispielsweise oder diese Verpflichtung, wenn Inhaber kommen eben zu gewissen Standards, ist das ein Vorbild für andere Ligen? Weil ich meine, gut, England ist so das Paradebeispiel von investorengeführten Vereinen, aber es kommt ja immer mehr auch in anderen Ligen. Sollten da Ligen nicht vorbeugen und sowas gleich implementieren, weil jetzt natürlich das Rad zurückzudrehen in England auch schwer wird. Und da schließt sich auch die letzte Frage an, was bedeutet das denn jetzt beispielsweise für Newcastle, die ja jetzt schon übernommen wurden von einem Inhaber, der vielleicht so die Übernahme gar nicht hätte genehmigt bekommen, wenn das schon da wäre. Hat der jetzt Bestandsschutz, wird er gezwungen zu verkaufen? An wen anders oder wie auch immer. Also das waren mal so die Gedanken, die ich mir dazu gemacht hatte.
Puh. Also da ist auf jeden Fall eine Menge drin. Also im ersten Moment kommt es mir ein bisschen so vor, als wäre das jetzt mal von diesem, war das jetzt nur von der englischen Regierung ausgehend?
Genau, die haben das durch die Umfrage sozusagen in Gang gebracht.
Genau, also mir kommt es ein bisschen vor, weißt du, dass die mal so einen Testballon steigen lassen, um mal zu gucken, wie dann die Liga reagiert. Aber mal so zu gucken, ist da komplette Ablehnung, wird beleidigt, ist Offenheit da. Das ist so mein Eindruck. Und dann eben verbunden mit der Mechanik erstmal alles reinpacken, was geht, weil es ist ja völlig utopisch, dass auch nur die Hälfte davon umgesetzt wird. Wenngleich es alles irgendwie wahrscheinlich berechtigte und nachvollziehbare Dinge sind, aber das sind ja so viele verschiedene Sachen, die kriegst du ja nicht alle unter einen Hut. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das auch bewusst gemacht ist, um so einen weiteren Druck aufzubauen, weil im Endeffekt ist es ja so, durch alles, was die da vorschlagen, im Endeffekt würden gefühlt alle Clubs bis auf die besten 15 des Landes oder besten 20 vielleicht auch des Landes, würden davon profitieren. Der Rest würde profitieren. Nur die besten und größten eben irgendwie nicht so. Und durch die Solidarzahlungen und durch das ganze Zeug, was da so und das mit der Überwachung von Menschenrechten und keine Ahnung, das zielt ja wirklich hauptsächlich auf die großen Clubs ab. Und mit diesen ganzen Maßnahmen, die sie da vorschlagen, denke ich mir schon, dass sie sich versprechen, dass sie eben, was weiß ich, 80-90% der anderen, der Nicht-Top- und großen Clubs, dass sie die hinter sich haben und dass so irgendwie dieser Druck aufgebaut wird. Weil wenn das nicht so wäre, wenn das nicht das Ziel wäre, dann käme es mir irgendwie nicht so clever vor, da so vorzugehen, weil das ist so ein bisschen, ja, irgendwie so ein Weihnachtswunschzettel so. Ach, und das wollen wir auch noch. Und ach komm, wenn wir schon dabei sind, machen wir hier das auch noch. Und so zu wenig konkret. Also ich hätte mir gewünscht, bei so einem Vorstoß, den ich gut und richtig finde, dass das auch von einer Regierung kommt, mal noch nicht darüber gesprochen, wie sehr es okay ist, dass sich dann sowas einmischen würden. Aber grundsätzlich, dass sie die Initiative ergreifen, finde ich gut. Nur hätte ich es, glaube ich, an ihrer Stelle dann ein bisschen anders gemacht. Ich hätte mich vielleicht auf ein Drittel von diesen Maßnahmen oder vielleicht auf die Hälfte davon konzentriert, die aber schon mal mehr ausformuliert, damit da irgendwie so mehr Fleisch am Knochen ist und man sich da auch wirklich mehr drunter vorstellen kann, weil momentan ist es halt viel so Stichwortgewerfe.
Du hast es noch wohlwollender formuliert, als ich es gleich machen werde. Also,
ich unterstelle halt grundsätzlich mal gute Absichten, sagen wir mal.
Ja, also man muss so ein bisschen, finde ich, da berücksichtigen, wie in England Politik gemacht wird. Man hat ja in der Regel eine Einparteienregierung aufgrund des Wahlrechts, wo gerade aus meinen Augen ein absoluter Populist Premierminister ist.
Von den Tories.
Der ja auch einige Probleme am Hacken hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird versucht, Stimmung zu machen gegen eben, du hast ja gesagt, die Top 6, Top 7, Top 8 in England, um bei den Rest zu punkten, wählertechnisch.
Ja.
Das ist so meins. Die Ziele, die damit verfolgt werden wollen, also gerade die Geschichte, man verpflichtet Inhaber, Menschenrechte einzuhalten. Super. Haken dran machen. Da kann niemand was gegen haben. Fände ich sogar sehr, sehr, sehr gut, wenn das verknüpft wird mit so einer Inhaberschaft. Genauso die Geschichten, und das erinnert mich so ein bisschen an die Folge, die wir ja auch mal hatten, wo dieser deutsche Aktionsplan umgesetzt wurde, wo ja auch viel um Nachhaltigkeit, Diversität, Inklusion ging. Super. Haken dran machen. Das sollte ja eigentlich schon selbstverständlich sein. Es ist eigentlich traurig, dass das jetzt erst empfohlen wird, das zu tun. Geil. Mit der Transferabgabe, auch das ist ja so ein bisschen das, was wir damals in Deutschland bei dem Konzept diskutiert haben, dass die so eine Solidarabgabe, die unterklassigen Vereine bekommen bei der Verteilung der Fernsehgelder für eben auch Ausbildung und so. Super. Kann auch niemand was gegen haben. Ich glaube.
Aber schon mehr. Da können schon mehr was dagegen haben.
Schon mehr. Aber ich glaube, das wird letztendlich die Geschichte sein, die stehen bleibt, weil die Top-Vereine sich sagen werden, okay, dann zahlen wir halt bei einem Transfer noch 10% drauf oder geben es ab, bevor wir den anderen Mist nicht machen müssen. Ich glaube, das wird das sein, was letztendlich kommen wird. Was ich eine ziemlich interessante Idee finde, aber eben auch vor dem Hintergrund, ich fische populistisch um Wählerstimmen. dieser Schattenvorstand aus Fans, wenn der wirklich Mitbestimmungsrecht bekommt.
Gottes Willen, ey.
Bei den Sachen, das finde ich super.
Nee.
Doch, finde ich schon.
Ja, aber allein da stelle ich, habe ich vorhin direkt gedacht, wie soll denn, also guck mal, eine Kurve oder auch eine Fanschaft eines Vereins ist ja viel mehr als die Kurve. Die sind so heterogen, wie um alles in der Welt willst du da Leute rausfiltern, die den Verein oder die Fanschaft beim Verein vertreten? Das ist doch.
Gut, das ist eine Frage, klar, die zu klären ist, das sehe ich so wie du. Auf der anderen Seite, es kommt jetzt ein Investor. Ich nehme jetzt mal Hull City, weil das für mich das prägendste Beispiel war damals, der ja wirklich alles da umgekrempelt hat.
Keine Tiger mehr. Ah doch, er war noch Tiger.
Er hat dann die Tiger gemacht.
Ah, richtig.
Und der Investor war dann auch relativ schnell wieder weg. Als Fan bist du, jetzt mal ganz romantisch, aber trifft ja bei vielen schon ein Stück weit auch zu, dein Leben lang Fan da. Und dann kommen im Zweifel 5 Investoren, dann hast du erst blaue Trikots, dann rote, dann grüne, dann gelbe, dann schwarze. Und der Typ, der jeweilige Investor, kann das immer einfach so entscheiden. Wenn dann einer kommt, muss er mit den Fans oder mit diesem Schattenvorstand, gebildet aus Fans, zumindest mal diskutieren und seine Gründe vorbringen dafür. Und dann muss er die halt überzeugen, wenn er das möchte. Genauso bei der Änderung des Wappens oder des Namens. Das finde ich schon nicht schlecht, wenn da Fans eine Mitbestimmung kommen. Es ist ja auch die Frage, es steht aktuell drin, sollen mitbestimmen. Ob die das jetzt letztendlich verhindern können oder verzögern, ist ja die Frage, was dann Mitbestimmung heißt. Aber man muss zumindest die Mitbestimmung organisieren und muss Argumente vorbringen und überzeugen und nicht einfach nur sagen, meine Fluglinie ist nun mal wie ein Tiger gestreift und deswegen will ich auch, dass mein Fußballverein wie ein Tiger gestreifte Trikots hat, wäre dann halt ein bisschen zu wenig. Man muss überzeugen und mitnehmen.
Also ich
genauso, nur um den Satz so zu machen, bei der Geschichte mit den Wettbewerben. Wenn man die Super Leagues, also zu der kann man ja stehen, wie man will. Und ich habe hier meine Meinung dazu schon oft genug gesagt, aber da kann man ja stehen, so wie man will. Aber sie so zu gründen, wie es damals gedacht war, in so einer Nacht- und Nebel-Aktion, auch deswegen ist die Super League gescheitert, weil eben niemand mitgenommen wurde. Auch da hätte ich überzeugen müssen, nach dem, was sich hier dieser Bericht vorstellt.
Also ich bin da ja auch bei dir. Ich fände das ja auch gut, wenn es so wäre. Ich muss aber ehrlich sagen, ich tue mir schwer, jetzt direkt zu sagen, dass diese Berechtigung dafür da sein sollte. Jetzt mal wirklich ganz gefühlskalt gedacht und unemotional und so weiter. Also wenn man sich da an den großen Philosoph Ernie Heisterkamp hält, wer die Kapelle bezahlt, bestimmt halt auch, was gespielt wird. Und wenn du halt diesen Scheißverein kaufst, wenn du das halt kannst, ist mal egal warum, aber wenn du das kannst und wenn dieser Verein dir gehört, dann kannst du diese Trikots lila, blass, blau, grün kariert machen, wenn du das möchtest. Das ist halt dein Club. Ob du das tun solltest und ob das mit den Werten des Clubs vereinbar ist, ob das mit den Werten der Fans vereinbar ist, dass du vielleicht mit den Fans sprechen solltest oder die nach ihrer Meinung fragen, das ist alles geschenkt. Das absolut, sollte man tun. Nur, wenn es hart auf hart kommt und sich jemand vorstellt, dass sein Lieblingstier ein Tiger ist und seine Fluglinie gestreift ist und er diesen Verein kauft, weil der, keine Ahnung, ob er schlecht gewirtschaftet hat oder ob irgendwas anderes passiert ist oder wie auch immer, unglücklich abgestiegen. Wenn er diesen Verein kauft, dann ist es nach der gültigen Rechtslage einfach so, dass ihm der Verein auch wirklich gehört. Und dann kann der machen, was er will. Und deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie durchgehen wird, dass es rechtlich durchgehen wird, dass sowas, so eine Mitbestimmung oder Vetorecht oder wie auch immer das dann aussehen, das wird nicht durchgehen. Also sorry, das ist doch, da muss man ja, glaube ich, kein großer Jurist sein.
Darauf würde ich es im Zweifel wirklich mal ankommen lassen.
Also mit welchem Recht? Fans gehört nichts an dem Verein. Also ich klinge wirklich sehr kalt und herzlos, aber die sind halt dann nur noch Kunden. Wenn einer kommt und den Verein kauft und ihn nach seinem Gusto umbaut, dann liegt es an dir zu überlegen, gehe ich dann noch ins Stadion, kaufe ich noch ein Trikot und sonstige Sachen.
Ja, aber ich würde mal auf den rechtlichen Aspekt eingehen wollen. Das wäre nichts anderes als, und dafür müsste man eben halt ein Gesetz stricken, das vorschreibt und das in England verfassungsrechtlich in Ordnung ist. Wir haben ja keine Verfassung, aber zumindest keine geschriebene. Ist nichts anderes als ein Aufsichtsrat, wo der Vorstand darunter die grundlegenden Entscheidungen trifft, aber sich gewisse Dinge vom Aufsichtsrat absegnen lassen muss. Jo. Wäre das Gleiche.
Und aber der Aufsichtsrat wird nicht nur aus Fans bestehen, sondern der wird genau so zu so vielen Teilen aus Fans bestehen, dass man sich noch sicher sein kann, dass die nicht den alleinigen Einfluss haben.
Ja, deswegen, ich habe ja gesagt, wie diese Mitbestimmung dann ausgestaltet wird. Darüber steht ja da noch nichts drin, da müsste man ja drüber sprechen. Aber um bei dem Aufsichtsratsmodell zu bleiben, in Deutschland ist das so, der besteht zur Hälfte aus Vertretern der Kapitalseite und zur Hälfte aus Vertretern der Arbeitnehmerseite. Wäre in dem Fall synonym für mich die Fans. Und klar, bei Stimmgleichheit bestimmt der Aufsichtsratsvorsitzende mit seiner Doppelstimme und kann im Zweifel die Interessen der Kapitalseite, weil da kommt der Herr in der Regel, durchsetzen. Aber du hast zumindest dann als Arbeitnehmervertreter, in dem Fall die Fans, gewisse Einflussmöglichkeiten. Und auch so könnte man das ja organisieren. Es ist ja nicht gesagt, dass Mitbestimmung in dem Konzept so heißt, die können alles verhindern.
Aber Arbeitnehmer sind ja nicht die Fans.
Nein, aber wenn man in dem Modell mal bleibt, wäre die Kapitalseite im deutschen Aufsichtsrat, wäre der Besitzer und die Leute, die der dahin entsendet, und die Arbeitnehmer sozusagen wären die Fans. Die andere Seite. Und die können ja das Gremium paritätisch besetzen. Wenn es in der Abstimmung pari ausgeht, kann der Chef, also der Inhaber, die überstimmen. Aber sie haben zumindest ja alle Informationen, die brauchen dafür und können so ein bisschen, zumindest ein Stück weit Einfluss nehmen oder auch mitdiskutieren. Ja, weil dann ist es eben nicht so, der Chef sagt, wir machen das so und dann wird es so gemacht, sondern die können dann auch mitdiskutieren und im Zweifel Widerstand organisieren oder ihn aber auch überzeugen, dass es eine dumme Idee ist.
Jo, nee, das, da hast du schon recht. Ist für mich absolut nachvollziehbar. Ich kann mir einfach nur nicht vorstellen, dass es kommt. Und ich denke einfach nochmal, dass diese Wundertüte, die man da jetzt zusammengestellt hat und mal irgendwie als Testballon hochgeschossen hat, ich glaube, dass es der ganzen Sache jetzt nicht zwingend so zuträglich ist. Aber wie gesagt, wenn das auch aus den Motiven, die du vorhin noch angerissen hast, die ich jetzt tatsächlich so jetzt nicht auf dem Zettel hatte, aber die ich auch absolut nachvollziehen kann, nämlich Stimmenfang einer dann doch eher, ich sag mal, geschwächten Regierung beziehungsweise geschwächten Regierungspersönlichkeit, dass es auch aus der Ecke her zumindest zum Teil kommt, dann ist es ja auch schon irgendwie eine gute Erklärung, warum man da nicht groß ausformuliert hat, sondern einfach mal so ein bisschen populistische Wünsche gegenüber den Millionarios von Fußballern eingesammelt hat und die auch zu Papier gebracht hat und gesagt hat, da muss ich jetzt aber wirklich was tun. Da muss ich jetzt echt mal was tun. Es kann so nicht weitergehen.
Ja, vor allem, wenn man so den Zeitpunkt, als die Umfrage dann gestartet haben, das war eben nach der gescheiterten Super League-Gründung, wo ja auch kein englischer Verein, der da angesprochen wurde, mit gerechnet hat, dass die Fans das verhindern. Das hat ja alle da, City, Liverpool, Co., alle überrascht, dass das aus da so massiven Widerstand gibt. Und dann diese Umfrage kurz danach so ins Laufen zu bringen und wie du schon gesagt hast, dieser wilde Ritt durch die Themen, wo man an viele einfach einen Haken machen kann, sagen kann, ja, warum macht ihr das nicht einfach und auch nicht schon längst?
Gut, das sind aber das sind ja nicht Sachen, die Regierung vorgeben kann.
Nein, klar. Jetzt, klar. Aber das hat zumindest für mich so ein gewisses Geschmäckle.
Ja. Nee, also voll. Und werden wir, glaube ich, sicher weiter beobachten. Aber mir fehlt so ein bisschen der Glaube, dass da was anderes passiert, außer dass es so im Sand verläuft.
Ja, ich glaube, wie gesagt, so eins, zwei Sachen wird mehr oder weniger stark ausgeprägt kommen, weil natürlich Also ich kann mir schwer vorstellen, dass sich die Premier League hinstellt und sagt, wir sind gegen verpflichtende Pläne, was auch immer das dann bedeutet. Ne? Auch das ist ja ein weiter Rahmen für Gleichstellung, Diversität und Inklusion. Ja. Ne? Da werden die nicht Nein sagen.
Aber die Frage ist ja, wie weit jetzt die Regierungsseite da noch drauf drängt. Ob die das jetzt einfach mal rausschießen und sagen, ja, damit ist unsere Arbeit eigentlich getan. Weil wenn es niemand mehr weiterverfolgt, werden es die Vereine von sich aus auch nicht machen. Was ich meine.
Nein, ich denke auch. Also ich glaube so der Move, den die Premier League macht, wird sein, diese neue Behörde möglichst zu verhindern. Ja, voll. Weil dann würden ihnen halt Leute auf die Finger gucken, wobei auch immer. Und dafür werden sie sagen, yo, wir machen so verpflichtete Pläne, wir arbeiten da was aus, was auch immer das dann bedeutet. Da guckt keiner auf die Finger und dann machen die so ein paar halbgare Geschichten im Zweifel oder die es wollen oder ernst meinen auch mehr. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass dieser finanzielle Topf für die unterklassigen Vereine in welcher Form auch immer dann kommt. Und der Rest, glaube ich, wird sich relativ im Sande verlaufen.
Das denke ich auch. Hoffen wir mal nicht, aber ich denke schon.
War auf jeden Fall mega interessant und ein richtig guter Hinweis.
Ja, vielen Dank nochmal an Christoph und an euch da draußen. Gerne, wenn ihr mal Wünsche habt, von Themen, über die wir mal sprechen sollten, dann immer her damit auf den üblichen Kanälen und falls ihr sonstige Sachen loswerden wollt oder euch zu irgendwelchen Dingen äußern, die wir hier besprochen haben, dann gerne auch als Sprachnachricht oder auch normale Nachricht an unsere WhatsApp-Nummer. Und ansonsten bin ich zumindest durch, Jonas.
Ja, ich freue mich weiterhin auf die englischen Relegationsspiele.
Wann ist denn das Finale? Ist es wieder an einem Tag alles?
Nee, das ist ja immer ein Finale pro Tag.
Ah, so die Woche ist es, die ganze Woche.
Ja, ja, und ich glaube, das geht los an dem Wochenende 21., 22. und in der Woche danach. So, das ist
Mai. Die
Range. Ja, genau.
Können wir nächstes Jahr dann wirklich mal hin? Hast du ja mal vorgeschlagen, dass wir eigentlich mal so die Finalwoche mitmachen müssen.
Wäre ich sofort dabei, auf jeden Fall.
Kriegst du wahrscheinlich für alles Tickets, außer fürs große Finale.
Nee, ich glaube, du kriegst sogar immer noch also es ist so ein bisschen abhängig davon, welche Mannschaften. Also wenn jetzt das Finale mal komplett random Fulham gegen Brentford wäre, beides Londoner Truppen, dann würdest du vermutlich keine Karten mehr bekommen. Aber sonst ist ja auch das Geile da dran und so müssen wir das auch machen, wenn wir hinfahren. Dann kommt ja beispielsweise zuerst ist das League Two Finale, dann kommen da zwei mittelgroße Städte irgendwo komplett. Aus England mit ihren Fans komplett. Reisentag vorher an, dann Finale, dann Abreise und dann kommen die nächsten zum League One Finale.
Und wir begrüßen sie, wir verabschieden die einen und begrüßen die anderen.
Genau, und wir müssen uns vorher für jedes Finale eine Truppe aussuchen, ja, für die wir sind und dann das komplett mitnehmen, auch wenn die Fans anreisen, da komplett eintauchen, dann Stadion und dann hoffentlich mit dem Gewinner feiern und dann fahren die am nächsten Tag und dann begrüßen wir die nächsten.
Ja, müssen wir bloß, also wahrscheinlich würden wir uns für die Mannschaft entscheiden, wo wir dann an einem Pub vorbeilaufen, wo viele von denen sitzen und sagen, ja komm, also die sind's. Nee, und dann setzen wir uns hin und sagen, das sind schon immer Fans.
Das müssen wir vorher machen, um auf Nummer sicher zu gehen und Karten zu holen.
Aha, dass wir in die richtigen Kurve stehen.
Ja, genau.
Ja. Ja, das können wir nicht. Nee, ohne Witz, lass uns das echt lecker machen. Ich würde das wirklich machen.
Ich hab da Bock drauf.
Wie viele Spiele sind es dann?
Auf jeden Fall League 2, League 1, Championship 3, vielleicht sogar die ganz darunter unter der League 2 noch als 3 oder 4.
Also mindestens 3. Mhm. Und das ist dann wann? Dienstag, Mittwoch? Nee, wann ist das große Finale um die Premier League?
Ja, es hängt immer so ein bisschen von ab, wann die.
Ich meine, Wochentag.
Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt davon ab, wann die Ligen enden, wie dann die Playoff-Spiele terminiert sind. Und davon hängt es ab, weil das ja dann auch so, also League 2 beispielsweise hatte ich ja vorhin mit den Piraten, die hatte jetzt am letzten Wochenende erst den letzten regulären Spieltag, da waren die anderen Ligen schon durch und gestern war ja beispielsweise schon Rückspiel in der League 1 im Halbfinale,
ja.
Die League 2 hatten das Halbfinale noch gar nicht gespielt.
Okay.
Also davon, weil die sonst, also vielleicht dieses Jahr Corona-mäßig noch anders, aber sonst machen die die Finals halt immer in einer Woche.
Ja, jetzt schon dran denke, habe ich richtig Bock drauf.
Ja, auf jeden Fall.
Richtig Bock drauf. Und ich meine, selbst wenn man keine Karte kriegt, selbst wenn man in einen Pub geht, wo der Rest von denen hockt.
Das ist sensationell.
Großartig. Das machen wir auf jeden Fall, das merken wir uns schon vor. Finde ich gut.
Ja.
Juti, dann gut. Noch einen schönen Abend. Euch auch schönen Abend, schönen Morgen oder schönen Mittag. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.